Amen.
Haben wir doch noch gemeinsam gebetet.
Sehr schön.
Stammtisch. Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und mit mir ist Veronika Jehle, Redaktionsleiterin vom Forum-Magazin.
Hoi, hallo zusammen.
Herzlich willkommen. Wir reden heute ganz ökumenisch für einmal, ökumenisch wie wir sind.
Für einmal.
Genau. Über die Gebetswoche zur Einheit der Christinnen und Christen. Die ist jetzt, in dieser Woche. Veronika, warum immer beten für die Einheit der Christinnen und Christen?
Ich bete lieber für die Einheit der Menschen und stelle mir vor, dass wir Christinnen und Christen dazu Verantwortung übernehmen. Und wenn wir schon immer von unseren großen Werten sprechen, dann können wir ja auf eine Art vielleicht auch vorbildlich sein.
Jetzt ist ja das ein Thema, wo man durchaus sehr konfessionell kann mal einsteigen. Ich würde sagen, so ein bisschen die Reformierten tragen vor sich her die Einheit in Vielfalt. Also das heisst, wenn man es so ein bisschen geschichtlich anschaut, sind die Reformierten die Weltmeister und die Weltmeisterinnen im Spalten. Das fängt schon in der Reformation an mit der Täuferbewegung, setzt sich fort, dass sich evangelische, charismatische Gemeinden quasi durch Zellteilung vergrössern. Und jetzt einfach mal so ganz journalistisch zugespitzt, das katholische Einheitsverständnis ist doch einfach Einheit heisst katholisch werden wieder, oder?
Aber vorweg vielleicht noch, also ich will mich nicht um die Antwort herumdrücken, aber du sagst Meister im Spalten, ist es nicht auch Meisterinnen und Meister im Diversifizieren? Also ich möchte jetzt nicht zu weit entgegenkommen und zu sehr freundlich ökumenisch sein. Meister im Diversifizieren würde es für mich besser treffen. Obwohl mir natürlich sehr bewusst ist, dass immer wieder auch Gewalt im Spiel war, dahin zu kommen. Also das mal auch klar benannt.
Also diversifizieren ist jetzt sehr ein netter Begriff für das, dass man Täuferinnen und Täufer verfolgt hat bis in den Tod. Also da ist tatsächlich um Spaltung gegangen. Und
allerdings wurde auch sehr hart um Haltung, um Meinung, um Überzeugung darin, also bis in den Tod, bis aufs Blut gerungen.
Aber eben, also ich finde jetzt die... Was hast du gesagt?
Diversifizieren.
Ja. Finde ich ein bisschen euphemistisch.
Okay, ist jetzt zu euphemistisch.
Ja, wirklich, weil ich glaube, also zu dem bleiben, natürlich kann man das historisch erklären und so, aber auch die Täuferbewegung selber ist ja dann sehr radikal gewesen im Täuferbekenntnis niederschreiben und wer dann dem nicht entsprochen hat, ist dann dort auch wieder weg gewesen. Also es hat sich wie fortgesetzt, interessanterweise. Es finde ich auch eine gewisse Tragik, dass vielleicht sogar aus dieser Verfolgungssituation raus man Halt gesucht hat im Gemeinsamen. Also ich kann das sogar vielleicht ein bisschen verstehen. Also dass man dann, dass das wie einem so zusammenzwingt, dass man dann Widerspruch oder Abweichung nicht mehr duldet. Und ich finde das schon, ich finde das Einheit in Vielfalt, das würde ich natürlich einerseits unterschreiben, aber andererseits finde ich, deckt sich ein bisschen etwas zu, wo ich durchaus an der katholischen Kirche bewundern ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber anerkennen, sodass Weltkirche zu sein und Weltkirche zu bleiben und eben Leute wie du, die sich unglaublich reiben an dieser Institution, und auch das ist noch euphemistisch ausgedrückt, aber trotzdem dabei bleiben und nicht einfach zu Kirchen austreten. Und da finde ich, ist... Und ich wollte das nicht einmal werten, ich beobachte das einfach, das ist irgendwie da. Mhm. Und bei uns Reformierten habe ich, glaube ich, mehr das Gefühl, also eben historisch, kirchengeschichtlich sowieso, da liegt es auf der Hand. Aber bis jetzt, dass man so ein bisschen, weiss auch nicht, dass so stritt ich dann zu Kirchen aus, irgendwie ein bisschen näher liegt, weiss es nicht.
Du sagst oft so viele Sachen, dass ich gar nicht weiß, woran ich anknüpfen soll. Also Weltkirche, ja, und Weltkirche ist sicher ein wichtiger, auch positiv geprägter Zielsetzung der katholischen Kirche. Wenn es allerdings um den Preis ist, sozusagen eine Einheitsmeinung, eine Einheitsliturgie, ein Einheitsverständnis von dem, was es heißen kann, Christ in Christus sein, erzielen zu wollen, dann ist der Preis für mich viel zu hoch oder geht es in eine falsche Richtung. Und das ist auch meine grundlegende Kritik an dieser Art von Einheitsverständnis. Ich finde das sehr fest in der römisch-katholischen Tradition. Ich meine, du hast es ja schon kurz angedeutet und ich würde dem nicht widersprechen. Es ist natürlich auch ein Machtgehabe, wer sozusagen die größten und die einflussreichsten und die finanziell reichsten sind mit der größten Reichweite, die können sich sowas erlauben. Siehe Weltpolitik, momentan ja gerade ganz heiß an vielen Ecken und Enden. So. Und wie ich dir zugehört habe, wie du jetzt ausgefaltet hast, die Situation der Täuferinnen und Täufer oder diese Spaltungsbewegungen auch, da finde ich ein ähnliches Einheitsverständnis. Also wir gehören zusammen, weil wir alle in etwa das Gleiche denken und wollen. Und wer von dem abfällt, der wird bis aufs Blut bekämpft. Also Einheit heißt eben nicht differenziert, diversifiziert zu sein. Und ich glaube, wir sind ja zwischenzeit auch durchaus im Bewusstsein zu realisieren, dass Einheit auch nochmal ganz anders verstanden werden kann. Also ich fühle mich ja zum Beispiel mit dir viel öfters in einer Einheit, nämlich in einer wahrhaftigen Einheit, obwohl wir verschiedene konfessionelle Prägungen haben und verschiedene Meinungen und Sichtweisen und so weiter. Einfach weil, aber was ist das eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Eben so die Vielfalt verstanden, dass das sein darf und wir trotzdem in einem Boot sitzen. So. Insofern, Woche der Einheit ist für mich ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich versuche mich ja immer zu fragen, was mir das überhaupt bedeutet und komme nicht wirklich zu einer Antwort. Aber zu realisieren, dass es nicht auf die Konfession ankommt, ob ich jetzt mit jemandem im Boot sitze oder nicht. Ich formuliere es mal so.
Ja, ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen. Das für mich ist der Gedanke, dass man trotz allem eben im gleichen Boot sitzt. Also, dass es nur ein Boot kann geben. Mhm. Und ich halt in Gottes Namen mit all denen im Boot sitzen. Das ist irgendwie der Gedanke. Und was du jetzt gerade so, also kirchengeschichtlich kann man vielleicht sagen, eben, also die Reformierten sind ja auch verfolgt worden, die Waldenser sind grässlich verfolgt worden. Vielleicht ist die Gebetswoche von der Einheit wäre vielleicht nur schon erreicht, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr verfolgen. Und da kann man sogar alle Religionen dazu nehmen.
Und verfolgen heißt eben physisches Verfolgen, Gewaltanwendung, heißt aber noch viel, viel mehr. Heißt wirklich viel, viel mehr. Und zu dem Punkt zu kommen, anzuerkennen, stehen lassen zu können, selbst wenn ich es vielleicht aufs Erste nicht verstehe, was du jetzt denkst und meinst und glaubst und was eine Muslima denkt und meint und glaubt und viele andere, die ja auch wieder sehr individuell unterwegs sind, das ist mir ein hoher Wert geworden. Also vielleicht Gebet darum, wirklich auszuhalten, nicht zu werten. Und dann ist aber wiederum die spannende Frage, wo ist die Grenze der Toleranz? Das finde ich angesichts der weltpolitischen Lage auch eine wesentliche Frage. Es muss doch irgendwo auch mal den Punkt geben, wo du sagst, hier ist jetzt eine Linie überschritten.
Ja, und ich würde darum überhaupt nicht mitgehen mit aushalten und nicht werten, sondern ich würde sagen, aushalten und unbedingt immer wieder werten. Also ich glaube, so zum Bild bleiben vom Boot, zu wissen, wir sind alle auf dem gleichen Boot. Und manchmal gibt es furchtbar Streit auf dem Boot, aber wir rühren niemanden raus ins Meer. Mhm. Also die Grenze ist dort erreicht, wo ich jemanden über die Reling schmeissen will. Und das darf ich nicht.
Ja, und ich rede und argumentiere, um zu verstehen, zunächst mal. Und dann, wenn ich merke, da werden Linien überschritten, weil ich die Werte nicht teile oder weil ich die Konsequenz dessen verheerend finde, da muss ich eine Grenze ziehen, zumindest mal verbal, oder? Und sagen, das stimmt für mich so nicht, da gehe ich nicht mit.
Ja, aber die Frage, was heisst Grenze ziehen? Also da finde ich, das ist immer die Frage, also ich würde natürlich ganz klar sagen, eine Kirche, wo es eine gute Idee findet, dass nur Männer in der theologischen Verantwortung ist, kann für mich nicht funktionieren und steht für mich, also mal funktionieren tut sie, sieht man ja, aber das ist jetzt mir nicht evangeliumsgemäß. Also wenn man einfach Frauen ausschließt, nur weil sie Frauen sind, das geht mir nicht in den Kopf und das geht mir auch nicht ins Herz und das finde ich einfach daneben. Und ich finde, so kann man eigentlich nicht Kirche sein.
Genau, da sind wir zum Beispiel sehr im selben Boot. Genau. Wobei ich noch sagen muss, korrigierenderweise kurz, es geht nicht um die theologische Verantwortung, da würden sich dann viele wiederum wehren und sagen, theologische Verantwortung habe ich schon.
Als Maria, um diese, als Dienende.
Nicht ausschließlich, da muss ich auch die Emanzipation innerkatholisch von uns Frauen und von anderen auch schon auch wertschätzen. Es gibt Räume, die wir uns auch erstritten haben. Es geht ja um diese tragische Vermischung von Leitung und Priestertum, also von liturgischer, spiritueller Macht und Leitungsvollmacht. Da ist die Theologie oft noch relativ draußen, so zumindest in meiner Wahrnehmung, weil gerade die wissenschaftliche Theologie ja auch ihren Raum hat und so weiter. Aber da wollen wir jetzt nicht ins Klein-Klein gehen.
Aber können wir festhalten, dass egal ob Kirche, Unternehmen oder Politik, wenn Macht nur bei den Männern liegt, ist das selten eine gute Idee. Und es ist eigentlich immer daneben. Ja. Nicht nur eigentlich, sondern es ist immer daneben. Ja. Ich glaube, das ist der Grundsatz und hinter dem will ich jetzt niemals zurück. Und trotzdem, ich habe schon mit Bischöfen ein Interview geführt und die können ja dann nicht sagen, ja, ich finde auch, dass Frauen sollten Priesterinnen werden, sondern die sagen ja meistens, ja, wenn die Kirche sich verändert, dann verändere ich meine Meinung auch. Und ja, wahrscheinlich wird man auch nicht Bischof, wenn man nicht die Meinung zumindest gegen aussen teilt, die halt herrscht. Aber die Frage ist ja, da inhaltlich würde ich ja dann Grenzen setzen, aber ich muss die Grenzen ja nicht gegenüber dem Mensch setzen. Also das heisst, ich kann ja mit, also unser Vater beten kann ich mit allen. Ich glaube, ich muss sogar mit dem Donald Trump unser Vater können beten.
Aber ist das nicht
weil wir es alle nötig haben.
Aber ist das nicht doch ein bisschen deswegen möglich, weil es hier eigentlich um nicht viel geht?
Was? Da geht es um sehr viel.
Ja, worum genau?
Also was? Also für mich geht es da um sehr viel. Ob eine Kirche finde, sie kann nur Kirche sein, die Aposteltradition stehen, wenn nur Männer Priester werden. Also da geht es für mich um ganz Fundamentales.
Ja, und gleichzeitig jetzt in deinem alltäglichen Lebensvollzug, am Ende des Tages gehst du nach Hause in dein Privatleben und ich nach Hause in mein Privatleben, der Bischof auch. Und wir leben unser friedliches Wohlstandsleben, so in unseren je eigenen Bubbles auch. Und wenn es dann wieder Einheitswoche ist, dann kommen wir zusammen und reiben uns vielleicht im Idealfall aneinander oder sagen, wie schön es denn wäre, wenn. Und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Das heißt, realpolitisch für unser Alltagsleben hat das keine Auswirkung. Und auch für unser Seelenheil denken wir so, ja, das Ganze mit der ewigen Dimension, das wird, wenn, dann eh irgendwie wie anders sein oder vielleicht gar nicht oder ich weiß es nicht wie. Ich meine, zu Zeiten der Täufer, die haben ja gerungen und gestritten bis aufs Blut, weil sie tatsächlich auch dachten, dass ihr Seelenheil wirklich davon abhängt, die Wahrheit zu finden. Und wenn ich dich jetzt in der Unwahrheit lasse, dann könnte es ja sein, dass du dein Seelenheil verspielst und so weiter. Ich bin ja sehr froh, dass wir da nicht mehr sind, bei Gott. Also verstehe mich richtig. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass du dem Bischof deswegen gut Bischof sein lassen kannst, weil es dir ja faktisch, realpolitisch eigentlich egal sein kann.
Mir ist es aber nicht egal. Ich finde es total daneben und ich fühle mich mega betroffen.
Aber also es hat keine Auswirkungen auf den...
Ja, aber mit dem Argument kann ich mich sowieso biedermeierisch zurückziehen und keine Zeitung mehr lesen. Und warten, bis der Börsencrash, der durch irgendwelche irre Aussenpolitik von den USA verursacht wird, dann mich tatsächlich trifft. Mhm. Also nur weil es mich privat betrifft, nicht betrifft, geht es mich nicht an. Das wäre ja furchtbar. Also mit dem Argument müsste ich, keine Ahnung, wahrscheinlich 95% der Abstimmungen gar nicht teilnehmen, weil es mich persönlich ja nicht betrifft. Selbst bis, keine Ahnung, irgendwie die AHV mal reformiert wird, bin ich vielleicht eh nicht mehr da. Mhm. Also der Rückzug ins Private, das teile ich überhaupt nicht. Also berühren und beschäftigen ganz viele Sachen, die mich persönlich nicht betreffen. Also was im Iran zurzeit passiert, also ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit Gilda Sahebi über die Lage und ich meine, das trifft mich ins Innerste. Und logisch, das ist, also hoffentlich auch, also wer kann sich dann von dem abschotten, das wäre ja schrecklich. Und jetzt aber auf Kirche bezogen, mich betrifft das, dass es christliche Kirche gibt, wo ein Verständnis von Macht haben, wo ich zutiefst ungerecht finde, wo ich wirklich zutiefst ungerecht finde, und einfach nicht wieder erklären, also historisch für mich als erklärbar und so und träge, aber wo ich wirklich daneben finde. Und ich fände es unglaublich schön, wenn sich die katholische Kirche entsprechend reformieren würde. Reformieren ist vielleicht ein bisschen dummes Wort jetzt.
Ich finde es gut.
Wandeln.
Oh, wie schön.
Das fände ich echt schön. Und ich würde das all diesen Katholikinnen und Katholiken von Herzen gönnen.
Und wir würden es richtig toll feiern, wenn es so
ist. Ja, wirklich. Und ich würde aus tiefstem Herzen mitfeiern. Wirklich. Ja.
Gell, als ich selber mich hineinbegeben habe in das Feld und in diese Auseinandersetzung, war ich auch mit der Ohnmacht konfrontiert. Einerseits der Ohnmacht angesichts so eines großen, komplex strukturierten Apparates.
Und da musst du jetzt vielleicht ein bisschen die Leute mitnehmen und wissen und erzählen, von was du redest. Weil du, eben im Gegensatz zu mir, hast du ja wirklich etwas riskiert.
Ich war ja in der Seelsorge tätig und hatte da eine bischöfliche Beauftragung und habe dann gemerkt, dass es für mich angesichts eben der diskriminierenden Struktur nicht mehr stimmt, unter dieser bischöflichen Beauftragung zu arbeiten. Und auch, dass mir die bischöfliche Beauftragung ermöglicht, sie quasi in die Waagschale zu werfen, um ein ernsthaftes Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort zu erzielen, also mit der Synodalratspräsidentin und dem Bischof. Habe dann eben meine Mission zurückgegeben, diese bischöfliche Beauftragung, dem Bischof zurückgegeben, was kein übliches Prozedere ist, um auch dazu zu kommen, in einen ernsthaften Austausch über diese Diskriminierung zu kommen. Und das war ein für mich persönlich sehr spannender, lohnender Konfrontation. Das hat mir natürlich auch allerlei Mut gekostet. Es hat mich aber auch freigesetzt, zu dem zu stehen, was ich wahrnehme, mich einzusetzen. Und eben auf faktischer Ebene hat es ja nichts geändert, das ist ja offensichtlich, aber für mich persönlich hat es einen großen Unterschied gemacht. Und konfrontiert war ich mit der ganzen Bandbreite dieser Emotionen, die man hat, wenn man sich so doch auch exponiert. Es hing ja immerhin auch meine berufliche Existenz daran. Und eben diese Ohnmachtserfahrung, einer dieser Erfahrungen darin, Ohnmachtserfahrung angesichts eben der Komplexität der Strukturen und dass es immer wieder möglich ist, die Bälle auf verschiedenen Ebenen zu spielen und am Ende des Tages als Verantwortlicher nichts tun zu müssen. Und da wollte ich jetzt eben sagen, dass in so Momenten Menschen wie du und manche andere, die sich solidarisch zeigen oder die sich ganz klar dazu äußern, auch öffentlich, jetzt gar nicht zugunsten meiner Person, um das geht's gar nicht, sondern klein der Sache, dass die natürlich einen großen, großen Unterschied machen. Und dass die sozusagen wiederum in dieser Art Bodenlosigkeit, auch in der du dich befindest, wiederum klar machen, hey, du sitzt in einem Boot. Du bist sozusagen ein bisschen banal gesagt, du bist nicht alleine. Auch sozusagen in dem ganzen, in der ganzen Auseinandersetzung nicht zu verlieren, quasi, was ist denn nun wahr und was ist nicht wahr, was ist denn nun richtig und was ist falsch. Für mich sind natürlich Menschen, die ihre Stimme erheben, ein höchst wichtiger Orientierungsmarker, auch in ihrer Vielschichtigkeit. Das ist einfach das, was ich gerne auch noch sehr definitiv wertschätzen will, auch in der ökumenischen Bewegung jetzt über dich und mich und andere hinaus. Das ist schon immer wieder diesen Raum spannend zu sagen, hey, komm, steh auf und geh weiter. Es lohnt sich, du bist auf einem guten, auf dem gerechten Pfad sozusagen gewissermaßen. Ja, weil natürlich ein Teil der Macht doch ist, dass du kannst dich einfach dran aufreiben. Es ist so groß und so stark, dass du als kleines Menschchen ja schier verkommst.
Ja, und ich glaube, also ein Teil von dieser Einheit ist für mich schon auch quasi Selbstkritik. Es fällt gerade als Reformierte sehr einfach zu sagen, ja, wir sind ja die Fortschrittlichen, eben wir haben Frauen im Pfarramt, wir haben Frauen in Kirchenleitungsfunktionen, bei uns ist ja gut. Und dort sind die Orthodoxen, die sowieso eben mit ihren langen Bärten und da der Vatikan ist auch so verknöchert, wir sind die Fortschrittlichen. Und was an dieser Selbstgerechtigkeit doppelt nicht stimmt, ist einerseits, dass sowohl die Orthodoxie wie die katholische Kirche viel vielfältiger sind. Also es gibt hervorragende orthodoxe Theologinnen, wo trotz diesen wirklich schrecklich verknöcherten Strukturen, glaube ich, auch einen Einfluss haben. Mhm. Eben in der katholischen Kirche haben wir es jetzt irgendwie beschrieben. Also das finde ich so im Blick auf die anderen eigentlich nur schon falsch, weil man dann genauso in Blöcke denkt und das Gefühl hat, also ja, einfach die Vielfalt aus den Augen verliert, wo auch innerhalb von denen Weltkirchen existiert. Und das andere ist die Selbstgerechtigkeit. Also ich meine, auf evangelischer, reformierter Seite gibt's auch Tendenzen, wo eben so Mühe haben mit feministischer Theologie. Mhm. Da muss man auch gegen innen die Auseinandersetzung nicht scheuchen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man hat, dass man in der eigenen Konfession zum Teil mit Positionen konfrontiert ist, wo vielleicht dem eigenen Glaubensverständnis, dem eigenen Wertesystem mehr widersprechen als Leute aus anderen Konfessionen. Also, dass wirklich ein Schiff ist und man in unterschiedlichen Fragen eben vielleicht die anderen Sitzreihen rein sitzt.
Das, glaube ich, ganz pragmatisch macht es der Woche für die Einheit der Christinnen und Christen auch schwierig. Ich habe das selber, wie ich Seelsorgerin noch war, erlebt und höre das auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, dass an den Gottesdiensten weniger Menschen kommen als an den getrennt konfessionellen Gottesdiensten, wo dort auch schon wenige kommen. Das heißt wahrscheinlich, die Schnittmenge der Menschen, die wirklich an Einheit interessiert sind, also es ist eine Schnittmenge über mehrere Konfessionen und das ist ein gewisser kleinerer Teil.
Auf was könnte das liegen?
Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie glaubwürdig ist denn das? Wie glaubwürdig findest du das noch nach alledem, wo man sozusagen von Einheit redet, aber nie was tut, immer wieder die Menschen zusammenbringen will, um für die Einheit zu beten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, dass man betet, zeugt ja von einer gewissen Hilflosigkeit und das finde ich recht ehrlich. Dass es Gebetswoche heisst und nicht einfach Woche.
Aber ist nicht eine Ausrede?
Nein, ja, mal, vielleicht schon.
Vielleicht schon. Also ich finde schon.
Also ich denke tatsächlich, wenn es einfach eine ritualisierte Form ist, von jetzt machen wir jetzt einmal in der Woche und eben, ja wirklich, und das meine ich wirklich ernst, dass ja sogar Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel schon, also wo ein Stachel ist, wirklich, dass ja nicht einmal das Einheitsverständnis das gleiche ist. Also, dass ja, also eben der Satz von Kirche nicht im eigentlichen Sinn, wo der Vatikan über andere Kirchen, insbesondere über die Reformierte, gesagt hat und bis jetzt nicht revidiert hat.
Ich habe jetzt auch gerade kurz nachgedacht, mir wäre nichts bekannt, nein.
Oder vielleicht hat es der Franziskus mal nicht überpinselt, aber trotzdem das, nicht davon abgeruckt oder so.
Also lärmlich, glaube ich, ist es immer noch so.
Eben, genau. Und das ist natürlich schon krass. Oder das ist ja wirklich das Einheitsverständnis von, ja, die Orthodoxen sind noch einigermaßen dabei, aber dass Einheit erreicht, oder Ökumene ist eigentlich, dass die Reformierten wieder katholisch werden, oder?
Ja, eine völlig wahnwitzige, idiotische Vorstellung, sei mir nicht böse, also verzeihung.
Ja.
Es ist so dumm.
Genau, aber wenn ich auf das schaue, dann denke ich wirklich, hey, jetzt muss ich, nein, das Wort sage ich jetzt nicht, wenn ich es fast gesagt hätte. Also komm, dann lönt es doch einfach mit dem Einheitsgesäusel und dem ökumenischen Gottesdienst, wo dann sowieso nur zählt, wenn der Priester die entscheidenden Handlungen vornimmt und so.
Ja, oder der Priester gar nicht mehr kommt, weil er ja nichts zu tun hat, wenn er keine Eucharistie feiert.
Genau.
Das ist hart, oder? Das ist wirklich hart.
Genau, und das ist dann wirklich logisch. Und da finde ich, wenn es dann so eine reine ritualisierte Form ist, dann nervt es mich. Und zugleich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann die Veranstaltungen besucht, muss ich ganz ehrlich sein, vielleicht gerade ein bisschen aus einer gewissen Müdigkeit raus, dass ich das Gefühl habe, es ist so eine Kulisse, so eine Theateraufführung. Aber es passiert eigentlich nichts. Und logisch, also es ist schön, dann die einem leicht fremde, aber gleich irgendwie eine schöne Liturgie zu sehen, die Gesänge und so. Das will ich jetzt gar nicht blöd anstellen. Das kann auch etwas Schönes sein. Es gibt vielleicht sogar immer noch bei den Migrationskirchen zum Beispiel am ersten Advent einmal einen gemeinsamen Gottesdienst gegeben mit Kirchengemeinde Zürich, das gibt es wahrscheinlich immer noch. Und da ist ja das Spektrum dann wahnsinnig weit, also für irgendwelche charismatischen brasilianischen Gemeinden über Südkorea bis uns Reformierten, das ist also auch die ganze Welt. Und da ist die Erfahrung von irgendwie Predigt auf Spanisch, wo nahe am Zungenreden ist für mich. Und dann aber gleich merke, wir können zusammen so unser Vater beten, in ganz unterschiedlichen Sprachen zur gleichen Zeit. Das ist wirklich eine schöne Erfahrung. Und auch zu wissen, dass die wahrscheinlich theologisch irgendwie in gewissen Fragen extrem weit weg sind. Aber es gibt gleich einen gemeinsamen Boden, wir sind eben gleich in dem gemeinsamen Schiff hinein. Und die Erfahrung, die finde ich wirklich schön.
Ja. Also,
und vielleicht gefühlsduselig vielleicht ein bisschen.
Nein, empfinde ich jetzt an der Stelle gar nicht. Ich empfinde tatsächlich, dass ein Wert dieser Gottesdienste auch dann erlebbar wird, wenn sich die Gestaltenden zuvor wirklich miteinander auseinandergesetzt haben. Also wenn das, was die beiden oder die mehreren da feiern mit anderen, wenn das auch wirklich schon ein Stück weit durch gemeinsame Arbeit vorweg ein Ganzes, ein Gemeinsames geworden ist, in aller Vielfalt, da sind wir wieder bei dem schönen Stichwort. Ich glaube, der Wert liegt tatsächlich in der Auseinandersetzung. In der Auseinandersetzung von Mensch zu Mensch, du und ich, wo stehst du, wo stehe ich? Und mir ist so oft aufgefallen, egal jetzt in welcher Konfession, ob in der eigenen oder in anderen, die Menschen zu fragen, was ist denn eigentlich dein Bild von Kirche oder deine Glaubenshaltungen? Das ist so eine seltene Frage in unserer Arbeit, im Alltag, also in der Arbeit, als ich noch Seelsorgerin war. Und darüber hinaus kann man das sicher auch machen. Was ist es denn eigentlich, dein Bild von Kirche in deinem Kopf, in deinem Glauben? Und dass das aber einen unglaublich großen Wert hat und dass dafür sich die Zeit zu nehmen, diese Einheitswoche
ein spannendes Gefäß ist, so quasi für die Seelsorgenden zunächst mal, weil sie müssen es ja machen, sie müssen ja einen Einheitsgottesdienst produzieren, also ein guter Anlass, oder? Dann das andere, was ich noch sagen wollte, also du hast, wenn ich jetzt frech bin, ein bisschen abgelästert, auch über das Einheitsverständnis in der römisch-katholischen Kirche völlig berechtigt und auch, vielleicht auch andere Einheitsverständnisse, die es ja da so gibt. Wichtig, emanzipatorisch finde ich schon, zu sagen, lass uns nicht zu fest auf die Kirchenspitzen schielen, sondern lass uns quasi machen dort, wo wir sind, quasi emanzipiert und auch selbstbewusst als Gläubige, die voll und ganz Gläubige sind und nicht noch irgendwelche anderen brauchen. So, also zumindest nicht hierarchisch höhere, meine ich damit. Und jetzt wollte ich noch irgendwas Drittes sagen, das habe ich aber jetzt gerade vergessen.
Ja, naja. Dann darf ich eben den zweiten einhaken, weil das finde ich eben genau die Ambivalenz, die ich eben wirklich schwierig finde.
Ja.
Ich habe es ja gesagt, es ist tatsächlich ein Fall, und da hast du mich jetzt verwünscht, da verwünsche ich mich manchmal sogar selber, beim auf den anderen schauen und den als Block wahrnehmen und so. Aber was du gesagt hast, führt mich für mich dann manchmal auch ein bisschen Fallen nie von, ja, Rom ist weit weg und es gibt doch die, die da. Und für mich spielt es eben gleich dann eine Rolle,
ja.
Was die Kirche, wo sie ja eigentlich nicht, eben, es gibt ja nicht einfach die Kirche, klar, die besteht aus Menschen, die besteht genauso aus dir wie aus dem Papst. Aber der Papst hat halt ein bisschen mehr zu sagen über die Kirche. Oder das ist eben genau die Frage. Also,
ja.
Ist es dann wirklich so? Also, was ich gesagt habe, das Einheitsverständnis, das ist eben nicht revidiert. Also sagen wir jetzt einfach, komm, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ist ja irgendwie egal, weil es gibt ja ganz viele Leute, die das auch nicht teilen und so. Aber mal, irgendwie ist es geht ein bisschen um Anerkennung. Also,
ja.
Also wie kann man eine andere Kirche, ein anderes Kirchenverständnis einfach nicht anerkennen? Also da geht's, oder? Und ich glaube, da ist man als Reformierte schon ein bisschen in der Falle. Also eigentlich finde ich beleidigt sein blöd. Also wenn man sagt, ja, solange ihr uns nicht als Kirche anerkennt, schwätzen wir gar nicht mit uns. Oder dann ist man so auf der Ebene von Diplomatie, wo Staaten einander irgendwie nicht, irgendwelche Gebiete nicht anerkennen und darum gar nicht miteinander schwätzen und diplomatische Beziehungen ab. Das ist ja absurd. Also es bringt ja nichts. Also was wollen wir uns jetzt da verkrachen, nur weil es zu Rom irgendwie so absurde Sachen sagen. Aber nein, und?
Ja.
Und? Ich will mich gleich noch daran nerven. Ich kann nicht anders als mit dran nerven.
Ich
Verstehst
finde
du, was ich meine?
Ja, absolut. Und ich muss nicht sagen, dass ich mich genauso dran nerve. Ich finde das und ja unglaublich wichtig. Ich als römisch-katholisches Kirchenmitglied bin in dieser, identifiziere mich mit dieser diskriminierenden Struktur auch. Ja, ich muss dafür auch hinstehen. Und ich glaube, es ist illusorisch zu denken, Rom ist weit weg. Weil solche Entscheide und es ist wie eine Basis, ein Fundament, es hat macht einen großen Unterschied. Und ich als Individuum oder als Gemeinschaft hier vor Ort, wir können, müssen handlungsfähig sein und auch freimütig uns gegen die eigene Institution stellen wollen und können. Das ist zum Beispiel interessanterweise spätestens seit Franziskus sogar willkommen, habe ich den Eindruck. Also sei kritisch in deiner eigenen Institution. Du musst viel weniger Angst haben wie früher, dass gerade auch beruflich, dass dir dann quasi dein Kopf rollt. So, also verhalte dich auch kritisch da dazu. So, das, und da bin ich wieder, und das war übrigens auch das, was ich vorher als Drittes sagen wollte, da bin ich wieder dabei, dass ich mich auch ärgere, darüber zum Gebet einzuladen, weil irgendwie einerseits bleibt dann das Einzige, was noch möglich ist, man betet halt. So, und ich finde, wenn Gebet als Vorwand genommen wird, weil die Differenzen so groß geworden sind, dass man eigentlich gar nicht mehr reden will und kann, denke ich mir so, ja, schön, dass es immerhin noch das Gebet gibt, tatsächlich, aber, also, ja, eben der Vorwand gefällt mir nicht oder dieses sich da hinein entspannen und die eigentlichen Themen nicht mehr angehen. Und auch so gleichzeitig, du schickst quasi die Menschen an der Basis ins Gebet und sagst, ja, kümmert ihr, also setzt ihr euch da, nehmt ihr euch Zeit und setzt euch da vor Ort dafür ein und seid irgendwie liebe, brave Christinnen und Christen und
tut schön beten, aber die Kirchenleitungen machen derweil einfach nichts dergleichen. Also vielleicht beten sie auch, aber die Entscheidungen, die sie treffen müssen aufgrund ihrer Verantwortung, die sie haben in der Rolle, in der sie sind, nehmen sie schlichtweg nicht wahr. Und da finde ich so, da fühle ich mich dann schnell auch einfach tatsächlich nicht ernst genommen, auch als einfaches Kirchenmitglied zu sagen, ja, ich soll jetzt beten, während ihr eigentlich die Hebel hättet, Sachen zu verändern, dass es uns besser geht, im Boot, gemeinsam. Also, nee, also da hört sich dann für mich der Spaß auf. Und du hast gefragt, woran liegt das, dass so wenig Menschen zu diesen Gottesdienstformaten kommen? Mein Eindruck in der Pfarrei noch, aber das ist jetzt auch schon Jahre her, ist schon, dass es was mit dem zu tun hat.
Ja, das stimmt. Also das da habe ich mich jetzt überzeugt.
Das freut mich. Wobei, ist das dann zum Freuen? Ich weiß
zugleich, ich weiß nicht, also eben, wenn es wirklich so ist, ja, weil wir es nicht machen, können ja für die Einheit ein bisschen beten. Das wäre jetzt wirklich, das ist wirklich daneben. Und,
schon, oder?
Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass es ein bisschen so ist, oder?
Ja, wobei vom Ursprung dieser Initiative, glaube ich, also die wurzelt ja schon an einem ganz anderen Ort.
Ja, ja, aber dass es mittlerweile ein bisschen so ist.
Ja.
Also ich weiß es nicht. Also ich nehme, vielleicht täuscht da mein Eindruck oder bin ich zu weit weg. Ich finde so, dass Ringen um Einheit und wirklich auch die, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber irgendwie der Schmerz über die Spaltung, den spüre ich ein bisschen zu wenig. Also man hat sich so ein bisschen arrangiert.
Bei dir selbst oder bei wem?
Ja, ich bin in Diskussionen in der Kirche. Also wo ist Ökumene jetzt irgendwie mehr als ja, die gut zusammenarbeiten, wo man halt gut zusammenarbeiten könnte. Wo ist Ökumene auch ein gewisses traurig sein darüber, dass es die Trennung gibt. Und ich meine ja gar nicht, mein Einheitsverständnis ist auch nicht, dass man nachher einfach eine Kirche ist.
Ja.
Aber dass man sich zu einer Kirche zugehörig fühlt, also wie in so einer wirklichen Weltkirche, und eben die unterschiedliche Ausformungen vom Kirche sie auch akzeptiert, was ja innerhalb vom Katholizismus ja auch passiert. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Formen vom Kirche sie. Aber ja, wahrscheinlich ist der Deal einfach, dass man sich darf ich jetzt sagen, unterwirft. Nein, aber ja. dass man den Papst akzeptiert. Oder? Und dort bin ich natürlich urreformiert, oder noch ein paar andere Sachen vielleicht, aber dort bin ich natürlich urreformiert. Also ich habe die Reformation eine super Idee gefunden. Also eben da irgendwo ist doch eine Grenze erreicht, wo man sagt, hey, so ein Kirchenverständnis, so eine Theologie, da machen wir nicht mit. Wenn wir die Kirche nicht verändern können, dann gründen wir halt neu, oder dann müsst ihr uns halt schicken. Das ist eigentlich eine beidseitige Bewegung gewesen. Man ist ja auch einfach abgespalten worden. Das schon, aber eben, dass das passiert ist und dass man nicht mehr zusammen Kirche sein kann, das ist doch irgendwie sehr traurig. Und so ist es doch nicht gemeint gewesen, ursprünglich.
Ich glaube halt, der Schmerz, also es gibt gewissermaßen, wenn du dir das jetzt so dual vorstellst, um es ein bisschen zu vereinfachen, die einen, die sich nicht verändern und quasi das Althergebrachte bleiben, die Altgläubigen, oder? Da gibt es den Trotz und aber auch den Stolz. Und die gegangen werden oder gehen wollen oder gehen müssen. Und da gibt es wahrscheinlich die Enttäuschung, aber auch den Stolz. Und ja, wie viel Raum ist da so ganz grundsätzlich auch noch für Trauer? Jetzt kann man sagen, das liegt lange zurück und wir leben in einer ganz, ganz anderen Zeit und so weiter. Ich bei mir fühle ja schon Trauer mitunter über all diese Spaltungen. gerade weil ich erlebe, dass es konkret mit Menschen auch in Gemeinschaften geht, wirklich Einheit in Vielfalt auf eine Art zu leben. Also es kann ja gehen, wenn man, wenn man nur ein bisschen was dazu beiträgt. Und das bisschen ist dann wieder gar nicht so wenig trivial, aber ja. Und da bin ich auch dann da, dass ich sage, ganz einfach glaube ich, dass die Kirchenleitungen, zumindest in meiner Kirche, kein Interesse daran haben, zu einer Einheit zu kommen, weil es schlichtweg eine Machtfrage ist. Sie müssten Macht und Privilegien aufgeben und sie müssten sich an gewisse grundlegende Reformen machen, die wieder ihre je eigenen Macht und Privilegien, ihr ganzen Lebensraum, der so konzipiert ist in dieser auch diskriminierenden Struktur, müssten sie verändern, aufgeben, aufbrechen. Das würde natürlich in meiner Wahrnehmung ganz dramatisch ihrem eigenen Lebensgelingen dienen. Aber das ist meine persönliche bescheidene Wahrnehmung. Was soll ich über andere sagen? Ich glaube, es ist eine Machtfrage, ganz zentral. Und von daher, ja, geht ihr mal beten. Und wir machen einstweilen fröhlich weiter. Das bleibt bei mir so in Bezug auf meine eigene Kirche schon stark. Und wann immer ich mich in reformiert und evangelisch geprägte Kontexte darin bewege, habe ich schneller den Eindruck, dass ich hier in der Einheit in Vielfalt bin. In der Vielfalt, die eine gewisse Einheit hat, vielleicht auch so. Also ich glaube, da gibt es wirklich andere, eine andere Tradition.
Mhm.
Das, sage ich jetzt mal ganz basal, fühlt sich anders an. So.
Ja, weißt du, also der Schmerz, den ich jetzt beschrieben habe, das ist vielleicht wirklich viel Pathos. Also da kannst du zu Recht sagen, also persönlich betrifft mich das jetzt mäßig. Aber ich glaube schon, dass ich hätte den Anspruch an die Kirche, jetzt im Plural, dass sie sich nicht einfach mit dem abfindet, wie es ist, und dass sie irgendwie darum ringet, ja, eben nicht nur dafür zu beten, sondern auch die hinteren Führer nehmen und etwas machen. Das eine, das andere finde ich aber, dass bei der Gebetswoche vielleicht Feuer ist ein bisschen ein ungünstiges Wort. Vielleicht könnte man es ersetzen. Der Einheit. Also das, was ich vorher gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass man die Erfahrung, dass das Gebet, das gemeinsame Gebet, ja, also unser Vater, uns wirklich einen gemeinsamen Boden gibt, wo auf dem ganzen Schiff der gleiche ist. Und nur schon diese Erfahrung zu machen, wäre ja irgendwie gut, weil so ist es doch auch in ganz vielem, dass wir ja irgendwie, also wir haben eine wahnsinnige Polarisierung und wenn wir ständig immer gerade nach den Grenzen von der Toleranz fragen, eben kann ich mit dem jetzt noch gut shooten, kann ich mit dem jetzt noch, kann ich den Onkel noch einladen als Fest, wenn der doch so eine, keine Ahnung, Trump gut findet oder AfD wählt oder was auch immer oder von mir aus auch linksextrem ist oder einfach etwas, wo mir total gegen den Strich geht. Ich finde, so das Kulturkämpferische hat zu einer Aufladung geführt. Eben, das sieht man ja zum Teil, eben, ist man noch ein bisschen voraus, in den USA, dass dann irgendwelche ältere Räte, wo eigentlich müssen darüber reden, ob jetzt der Schulweg gesichert ist oder nicht. Wobei, dort fahren ja alle mit dem Auto. Aber ist ja gleich. Aber einfach jetzt übertreibt von das. Yeah. Dann irgendwie an der Abtreibungsfrage könnt auseinanderfallen, weil das die entscheidende Frage ist, ob ich dich im Elternrat akzeptiere oder nicht. Also das völlig Kulturkämpferische. Und so in Spuren, ja, habe ich manchmal auch ein bisschen Schiss bei uns davor, dass man gerade sagt, ui, aber weißt du, was der sonst noch denkt? Kannst du jetzt noch mit dem reden? Und so. Und eben, ich muss doch, ich kann streiten, mich verhalten, mich abgrenzen, aber sagen, wer bin ich denn? Eben, also.
Ja, aber weißt du, was dein Beispiel jetzt mit dem Elternrat, da beginnt es jetzt plötzlich wieder, dass es plötzlich wirklich um was geht. Und dass die Menschen, die da miteinander streiten, das Gefühl haben, hier geht's jetzt wirklich um was. Nämlich zum Beispiel um unsere Zukunft als Gesellschaft, um unsere Werte, so. Also ganz tief. Und plötzlich wird die Frage nach der Einheit, selbst wenn es nur um die Sicherheit am Schulweg geht, richtig schwierig. So. Und jetzt, das ist eine Frage, auf die ich nur Antwort, Ansätze habe, aber wie kommst du in einer Frage, wo es wirklich um was geht, also wo du auch selber so mega committed darin bist, hierfür kämpfe ich jetzt. Wie kommst du in so einer Situation zu einer Einheit und zu einer Gesprächsbasis wiederum? Und was mir vorher plötzlich noch so durch den Kopf gegangen ist, ich meine Beten. Wie gebetsfähig bist du, bin ich auch öffentlich? Also beten in der Öffentlichkeit. Wir haben jetzt die ganze Zeit so mega selbstverständlich davon gesprochen und so. Also setzen wir uns mal hin, fangen wir den Podcast mit einem Gebet an. Ich fände es ein bisschen schräg. Also Gebet als Werkzeug zur Einheit, können wir das überhaupt noch?
Werkzeug weiß ich jetzt nicht, aber also ein Gottesdienst ist ja auch öffentlich. Also ich sehe mich dort beten, nicht in dem Rahmen.
Ja.
Da habe ich kein Problem. Also im Gottesdienst in dieser Öffentlichkeit unser Vater mitbeten, habe ich null Probleme. Das finde ich sogar sehr schön. Ich habe eigentlich eher das gemeint. Ich finde auch immer wieder, wenn ich das erfahre, finde ich einem ganz reformierten Gottesdienst, dass ein schönes Zeichen, dass neben mir jemand stehen kann, der politisch, weltanschaulich, von der Lebensführung her, keine Ahnung, völlig nichts, wir haben keinen gemeinsamen Boden, oder vielleicht in gewissen Sachen haben wir einen gemeinsamen Boden, den gleichen Fußballclub, den wir toll finden, oder auch nicht. Aber einfach, mir kann völlig, ich den in vielen Sachen vielleicht völlig nicht verstehen und er mich überhaupt nicht versteht. Mhm. Aber wir stehen nebeneinander und beten den Text. Das finde ich schön. Oder auch der Friedensgruß nach dem Abendmahl. Das finde ich wildfremde Leute die Hand geben nachher.
Ja.
Und sich einfach als von Mensch zu Mensch begegnen. Mhm. Jetzt einfach der Gedanke, nach brutalsten weltanschaulichen oder politischen oder kirchenpolitischen Diskussionen nachher zusammen unser Vater beten, finde ich einfach eine schöne Erfahrung, weil es zeigt, weil es irgendwie, eben, du hast gesagt, die Einheit des Menschseins, einfach als Zeichen, und wir haben sie auch alle nötig. Also, unser Vater haben wir alle nötig, das kann ich mit größter Überzeugung sagen, dass ich das nötig habe. Sowohl das tägliche Brot wie die Vergebung von der Schuld. Und der Versuch führt er wahrscheinlich auch ziemlich sicher.
Wahrscheinlich schon.
Ist ja genug präsent. Also das heisst, den Boden zu zeigen, schaut, ja, wir sind... Und das ist ja das Schöne an unserem Vater. Es zeigt ja die ganze Bedürftigkeit, unsere alle Bedürftigkeit, egal in welchem Kulturkampf, dass wir uns befinden. Und ja, das finde ich dann mehr als einfach ein Werkzeug oder ein Übertünken, sondern das finde ich sehr einen tragenden Boden.
Und es braucht vielleicht sogar den transzendenten Bezug, der uns allesamt tatsächlich übersteigt, um so große Ideale wie Einheit weiterhin anzustreben und für attraktiv, aber auch möglich weiterhin zu behalten. Also um auch den Idealismus nicht zu verlieren, weiterhin darum zu ringen, oder? Da muss ich jetzt auch wieder an die Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland denken. Die sagt so was Großes wie Frieden. Es ist wichtig, diese transzendente Dimension eben auch, die im Klein-Klein des Alltags nicht dazu führt, dass man in die Hoffnungslosigkeit verfällt, weil das passiert ja eh sehr schnell.
Genau. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ein frommes Schlusswort. Amen. Ja.
Amen.
Haben wir doch noch gemeinsam gebetet.
Sehr schön. Danke euch fürs Zuhören und wir sind in einer Woche wieder da oder in zwei Wochen.
Wissen in zwei wir das schon? Wochen, glaube ich.
In zwei Wochen.
Genau. Ja, wir freuen uns.
Also, macht's gut. Ciao miteinander.
Tschüss.